Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören.
Wir haben unser Baumhaus kaputt gemacht. Den Baum wehgetan. Aber unser Baumhaus ist cool. Cool. Haben die anderen Menschen, mit denen wir zusammengelebt haben, mitgenommen. Und denken wahrscheinlich, die hätten gewonnen, aber die können nicht. Weil sie sind halt genauso groß.
Auf der einen Seite meist junge Umweltaktivisten, die sich dafür einsetzen, dass ein 12.000 Jahre alter Wald bestehen bleibt. Auf der anderen Seite ein mächtiger Energiekonzern. Der Hambacher Forst bei Köln ist zum Symbol für den Kampf um die Braunkohle geworden. Manfred Götzke hat mit den Aktivisten im Baumhaus übernachtet, hat mit Anwohnern und einem ehemaligen RWE-Mitarbeiter gesprochen. Stets die Frage im Hinterkopf, wie steht es um die Protestkultur in Deutschland? Herr Götzke, haben Sie eine Antwort auf diese Frage gefunden?
Ja, sie ist sehr vital, sehr lebendig und auch sehr divers, kann man sagen. Das zeigt sich schon bei den Waldbesetzern im Hambacher Forst, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise für Wald, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit kämpfen. Sei es mit Kunstaktionen, Blockaden oder einfach, indem sie da sind, vor Ort Präsenz zeigen. Von einer neuen Ära des Protestes zu sprechen, wäre allerdings auch ein bisschen übertrieben. Protestforscher sagen, das Level von Protest ist in den letzten 20 Jahren mit ein paar Schwankungen vielleicht mehr oder weniger gleich hoch. Was sich geändert hat in der Protestkultur in Deutschland, dass viele Proteste, viele Bewegungen, vor allem durch Social Media, sichtbarer geworden sind.
Mikrokosmos-Autor Manfred Götzke war noch vor der Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst und ist dort der Frage nachgegangen, was Protestkultur heute ausmacht.
Ich bin jetzt unterwegs im Hambacher Wald und noch spielt sich das Leben am Boden ab, an diesem Spätsommerabend im Hambacher Forst. Ein Wald im rheinischen Braunkohlerevier bei Köln. Nur wenige Sonnenstrahlen erreichen den Waldboden, dringen durch die Kronen der 20 Meter hohen Stieleichen. Ja, und zwischen die Gespräche der Waldbewohner mischen sich die Gesänge der Spatzen, die man hier überall hört. Und über allem liegt ein Rauschen, das permanent zu hören ist. Es ist das Rauschen der Förderbänder der Braunkohlebagger.
Wollen wir ein bisschen rumlaufen?
Sehr gerne.
Bis später.
So, und du bist?
Noah.
Wo sind wir denn hier genau?
Im Großen und Ganzen sind wir im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen. Das ist der biodiverseste und älteste Wald in Mitteleuropa. Der steht hier seit der Eiszeit, also seit rund 12.000 Jahren. Es ist ein Stieleichen-Maiglöckchen-Hainbuchenwald. Und es leben ungefähr 140 vom Aussterben bedrohte geschützte Tierarten hier. Ja, und jetzt gerade waren wir in der waldrandnächsten Baumhaussiedlung, Baumhausbesetzung. Die heißt der Kleingartenverein, die ist ganz neu. Die ist erst vor 2 Wochen entstanden.
Das heißt jetzt, obwohl die Situation, die ist ja ein bisschen angespannter als sonst, ja, ist, wird hier noch massiv gebaut.
Ja, wir haben ja das ganze Jahr über mobilisiert und gesagt, dass die Rundungssaison kommen wird und dass wir da Menschen hier brauchen und dass je dichter der Wald besiedelt ist und je mehr Menschen hier sind, desto besser können wir auch irgendwie den Wald schützen. Und jetzt, als es hieß, wir rechnen mit einer drohenden Räumung, mit einer baldigen Räumung, sind ganz viele Menschen hergekommen oder zurückgekommen, die schon früher hier waren.
Noah ist Anfang 20. Wie alt genau, das will sie mir nicht sagen. Sie trägt so ein Kopftuch, dünne Shirt und sie wohnt hier im Wald. Und zwar nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit mehreren Jahren. Warum ist dieser Wald so wichtig für dich?
Also erstmal ist es ein Wald, der ist viel, viel schöner als diese Kohlegrube und viel, viel schöner als die Zerstörung. Aber auch global ist es ein Zeichen für den Kampf ums Klima und gegen die Klimazerstörung, gegen die Umweltzerstörung. RWE möchte diesen Wald hier roden. RWE ist maßgeblich am Klimawandel beteiligt. Deswegen stelle ich mich gegen RWE.
Wie sieht denn diese Auseinandersetzung momentan aus?
Solange wir auf den Bäumen sind, können sie die Bäume nicht fällen. Der BUND klagt jetzt gerade gegen diesen Rodungsplan 2018. Und das kann also sein, dass diese Klage genauso wie letztes Jahr wieder einen Rodungsstopp verursacht. Aber sollte das nicht passieren, dann werden 200 Hektar von den 300 übrigen Hektar gefällt.
Jetzt gibt es ja momentan eine Kohlekommission, die tagt und man weiß ja gar nicht, wie sie entscheidet. Also die Politik könnte ja sagen, okay, wir steigen vielleicht 2020, 2025 aus der Braunkohle aus. Und dann bräuchte man diese Rodung gar nicht mehr. Ist es deswegen dieser Protest dagegen auch so groß?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Teil. Studien haben belegt, dass RWE diesen Braunkohletagebau 4 bis 5 Jahre lang weiter sofort vorführen könnte, ohne einen einzigen Baum dieses Hambacher Forstes zu fällen. Und es kann jetzt sein, dass die Kohlekommission im Dezember irgendwann entscheidet, Kohleausstieg 2020, Kohleausstieg 2022. Und bis Dezember, in den 3 Monaten Oktober, November, Dezember, kann RWE aber schon diesen gesamten Wald gefällt haben. Und dann ist es für den Wald zu spät. Ich denke, das ist aber auch ein ganz großer Punkt, warum es RWE jetzt schnell hinter sich gebracht haben möchte.
Man will Fakten schaffen.
Man will Fakten schaffen, genau. Für mich fühlt es sich auch so an, als wollte man einfach dieses Zeichen Hambacher Forst nicht stehen lassen, weil das so ein Gesicht verlieren für RWE ist.
So, jetzt sind wir in Gallien. Jetzt kommen wir auf so einen Bogen zu, der aus so verschiedenen Ästen gebaut wurde.
Das sind Totholz-Eichenäste. Eichen haben insgesamt in der Krone ganz viel Totholz und das fällt dann immer mal runter. Und das ist eigentlich ein ganz besonderes Zeichen dieses Waldes, dass dieses Totholz halt auch liegen bleibt. Denn in forstwirtschaftlich genutzten Wäldern ist es eigentlich immer so, dass der Wald ja sauber und nutzbar sein muss, sodass die großen Maschinen auch durchfahren können. Und dann wird das Totholz immer rausgebracht. Und das ist aber ganz wichtig für die Biodiversität des Waldes, dass halt auch kleine Käfer und Pilze und so, die leben hauptsächlich in Totholz. Und daraus wurde ein Eingangstor von Gallien gebaut.
Gallien ist natürlich auch ein symbolträchtiger Name, wenn man sein Dorf hier so nennt.
Ja, also, das letzte kleine Dorf des Widerstandes.
Nur sind hier nicht die Römer diejenigen, gegen die man sich zur Wehr setzt, sondern RWE.
Ja.
Gallien ist eines der größten Baumhausdörfer hier im Wald. Auf dem Boden stehen ein paar Zelte, zwischen Baumstämmen hängen Transparente. Bunt statt braun steht da drauf. Oder ein bisschen martialischer, Krieg beginnt hier, beenden wir ihn hier. Ungefähr 20 Menschen leben hier in Gallien, manche am Boden in Zelten. Und wer schon länger hier ist, in einem der Baumhäuser. 20, 25 Meter oben in den Baumkronen. Von hier unten sehen die aus, ja, wie Vogelnester. Nach da oben geht es nur mit einem Kletterseil. Das wird dann hochgezogen, wenn man oben ist. Was es der Polizei natürlich nicht so einfach macht, die Bewohner dann da wieder runterzukriegen.
Es ist auf jeden Fall ein Sicherheitsabstand, wenn man 25 Meter über der Polizei ist, weil sie ja dann erstmal hochkommen muss.
Wann und warum hast du dich entschieden, hier aktiv zu werden?
Ich habe hier gemerkt, dass ich allein mit meiner Anwesenheit was Großes bewirken kann. Da hat sich das Leben sinnvoll angefühlt. Auch wie viel ich hier lernen kann, also wie viel ich hier in 2 Wochen gelernt habe, so viel habe ich in 13 Jahren Schule nicht gelernt. Das Miteinander ist ein viel angenehmeres und achtsameres und dass wir uns alle Gedanken machen und Missstände aufzeigen und halt nicht nur sagen, ja, ist ja schon scheiße, dass sich das Klima wandelt und ist ja schon scheiße, dass die Pole abschmelzen, aber ich fahre halt trotzdem weiter Auto, fliege 2-mal im Jahr nach Mallorca und kaufe Billigfleisch, sondern dass man irgendwie aktiv versucht, was zu ändern. Das fühlt sich sehr gut an.
Die Stimmung, die ist ein bisschen anders als vor einem Jahr, als ich schon mal hier im Wald war. Es ist viel mehr Polizei hier, mehrere Mannschaftswagen stehen am Waldrand und die Aktivisten vermummen sich, sobald sie an den Waldrand herantreten, weil sie Angst haben, gefilmt zu werden.
Sie stehen ganz oft an den Eingängen und kommen dann auch immer mal so ein paar hundert Meter in den Wald. Sie sind teilweise auch schon mit Hundertschaften durch den Wald gelaufen, stehen immer mal auch wieder mit dem Hubschrauber über dem Wald, auch nachts. Teilweise ohne Signalleuchten, was super verboten ist.
Das ist dann sicher bedrohlich, wenn dann so ein Hubschrauber über ein Baumhaus kreist.
Es ist bedrohlich, vor allem wenn sie nur 2 Meter über den Bäumen sind und die Bäume sich dann im Flugwind des Helis bewegen. Es fühlt sich gerade sehr nach Zermürben und Fertigmachen, Präsenz zeigen an. So, wir sitzen am längeren Hebel und wir können euch kaputt machen.
Was macht ihr dagegen?
Wir sind ja keine einheitliche Masse, es gibt ganz unterschiedliche Aktionsformen. Ganz viel für mich ist einfach hier präsent sein. Menschenleben geht zum Glück noch vor, sodass sie den Baum nicht fällen können, solange wir da oben sind. Dass auch klar wird, das ist unser Lebensraum. Wir haben hier einen alternativen Freiraum geschaffen, den wir natürlich auch erhalten wollen. Und wir wohnen und leben hier und wollen uns nicht so einschränken lassen.
Du hast ja schon gesagt, du lebst länger schon im Wald. Was bedeutet das für dich?
Ich fühle mich hier sehr wohl. Es fühlt sich natürlicher an als die ganzen Jahre vorher in der Stadt. Ich fühle mich mehr eins mit mir und mehr auch eins mit meinen Mitmenschen. Und es tut mir auch sehr gut, dass, also abgesehen davon, hier in dieser Umgebung Wald zu wohnen, in dieser Umgebung Alternativraum zu wohnen mit den Menschen, die alle irgendwie ein angenehmeres gesellschaftliches Miteinander anstreben. Das tut sehr gut.
Ein weiterer Waldbewohner läuft jetzt mit mir und Nor durch Gallien. Er nennt sich hier im Wald Kiesel. Kiesel ist ebenfalls Mitte 20, sehr schlank, trägt bis auf ein paar vereinzelte Dreadlocks raspelkurze Haare, abgerissenes Shirt, keine Schuhe. Kiesel, wir haben gerade darüber gesprochen, wie weit ihr gehen würdet, euer Zuhause hier zu verteidigen. Wie siehst du das denn?
Also ich meine, Stichpunkt Gewalt, rede ich eigentlich immer gern von systemischer Gewalt, weil das immer so ein bisschen untergeht in den Berichten über einzelne Steine, die geflogen sind und die ja meistens irgendwie kaum mehr als irgendwie Karosserieschäden an gut versicherten Fahrzeugen verursachen. Und meine damit eigentlich die Gewalt, die halt massiv ausgeübt wird und auch seit Jahrzehnten ausgeübt wird, die sowohl die Bewohnerinnen betrifft hier aus der Region, die aber auch die Umweltsysteme hier betrifft. Und die dadurch, dass ja auch der Klimawandel nicht nur irgendwie hier in Deutschland bleibt, sondern dadurch, dass das CO2, was hier ausgestoßen wird, auch zum Klimawandel führt, der dann halt auch in vielen anderen Ländern gravierende Folgen hat, bis dazu, dass halt Leute dann irgendwie deren Lebensgrundlage oder natürliche Lebensgrundlagen halt beraubt sind. Das ist für mich eigentlich so die wahre Gewalt, die hier ausgeübt wird.
Wie siehst du das?
Das, was RWE hier zerstört oder was RWE hier macht, das ist unglaublich gewalttätig gegenüber diesem Wald und gegenüber des Weltklimas. Wir kämpfen hier für unser aller Zukunft und auch für die Zukunft der Kinder von den Polizisten. Die Polizisten sind voll gepanzert. Die haben Helme auf, haben schusssichere Westen. So ein Stein tut ihnen nicht weh, aber der Klimawandel, der tut uns allen weh.
Wir gehen jetzt zum Gemeinschaftshaus hier in Gallien. Und das sieht eher aus wie ein Pfahlbau mit 1, 2, 4 Stockwerken. Hier muss man sich nicht mit dem Seil hochhangeln. Man kommt über eine Art Zugbrücke hoch. Ein Baumstamm, an den Stufen genagelt wurden. Können wir da vielleicht mal hochgehen? Höhenangst sollte man hier nicht haben, ne?
Es geht ja noch, das sind ja nur 3 bis 5 Meter. Genau, das ist einmal die Küche, wo auch abends immer mal zusammen gekocht wird oder zusammen gesessen. Es gibt da hinten ein Gasherd in der Ecke.
Mhm.
Was gerade ein bisschen schwer wird, weil der Wald als Gefahrengebiet klassifiziert. Und deswegen wurden jetzt auch schon Gasflaschen abgefangen, die hier reingefahren werden sollten, als Bombenmaterial konfisziert. Was aber meiner Meinung nach einfach nur eine Strategie ist, um uns als kriminell dastehen zu lassen, die Öffentlichkeitsmeinung gegen uns aufzubringen. Das ist die zweite Etage.
Und ich sehe ein Ofenrohr, das heißt, man kann hier auch...
Mhm. Aber da ist auch ein Ofen, der wird im Winter freigeräumt und dann kann man auch heizen.
Hast du hier schon mal einen Winter verbracht?
Ja, diesen Winter war es auch sehr kalt, also teilweise minus 15, minus 17 Grad in der Nacht. Es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind und dann werden wir nicht gehen, weil es nachts ein bisschen kalt ist.
Darf ich kurz fragen, was ihr hier gerade baut?
Ein Schutz gegen Hebebühnen, die hier dann nicht so leicht an die Wand vom Tower kommen, an die Fenster kommen.
Das ist jetzt hier so ein Maschenradzaun quasi.
Genau, so ein Maschenradzaun, ein bisschen schräg angewinkelt, nach außen hängend.
Du baust jetzt hier so in 7 Meter Höhe, hängst da so an einem kleinen Seil. Also fühlt man sich da wohl, wenn man in so einer Situation arbeitet?
Ja, also es ist jetzt auch nicht das Supersicherungsseil, aber es geht. Ich sitze jetzt hier auch auf dem Ast gerade.
Auch ein dünner Ast.
Auch ein dünner Ast, ja, aber...
So, du schwingst dich jetzt damit so 2 recht dünnen Seilen. Eieiei. Baut ihr jetzt in den letzten Tagen und Wochen viele solcher Sicherungsmaßnahmen, weil die Gefahr einer Räumung größer geworden ist?
Ja, doch. Also es wird schon geguckt, wo fehlt noch was, wo kann man noch ein bisschen was ausbessern.
2, 1...
10 Aktivisten tragen jetzt einen 20 Meter Stamm hier mitten in den Wald. Es ist 9:30 Uhr, mittlerweile stockdunkel hier. Und sie wollen damit eine Barriere bauen, um einen Eingang des Hambacher Forstes zu versperren. Wie gehen das jetzt weiter? Also die 3 Baumstämme stehen jetzt hier. Jetzt muss noch.
Wir werden erstmal die Äste abgemacht.
Ja, und Astrid. Und dann später um 1 geht's weiter.
Ich bin jetzt ein paar Meter den Waldweg zurückgegangen, oder besser gesagt gestolpert. Ist nämlich nicht so einfach, den Barrieren und Löchern hier überall auszuweichen. Und ich stehe jetzt vor einer Grube. die drei Aktivisten Beppo, Nuru und Stamm mit Spitzhacken buddeln. Die drei sind seit vorgestern hier, zwei von ihnen zum ersten Mal.
Das ist jetzt ganz schön Knochenarbeit hier, dieses Loch zu buddeln, ne? Also mit drei Spitzhacken und...
Wir versuchen es halt möglichst tief zu machen, damit sie es halt zubetonieren müssen, weil dann können sie es einfach zuschütten.
Aber wie weit würdet ihr gehen in eurem Protest oder im Widerstand gegen RWE?
Also wir versuchen 2 Meter tief zu gehen mit unserem Widerstand in erster Linie.
Dieser Graben ist nicht für Menschen gedacht, ja, der ist für Fahrzeuge.
Genau, das finde ich auch. Also sobald Menschen geschädigt werden, ist für mich auch Schicht im Schacht.
Es geht hier auch mehr als um eine Waldbesetzung, ne? Es geht ja auch um den Gegenentwurf zur Gesellschaft und um die Gesellschaft konkret. Das Problem ist ja nicht RWE letztendlich, das Problem liegt ja tiefer. Das Problem ist unsere Gesellschaft, unser Gesellschaftssystem. Das drückt ja auch dieser Protest hier aus und das Leben hier, dass man versucht, Gegenentwurf dazu zu zeichnen und den Menschen zu zeigen, dass es auch anders geht.
Und ganz konkret der Politik auch zu zeigen, dass es nicht geht, dass man Politik vorbei an der Interesse des Volkes macht, was hier definitiv passiert. Großteil der Bevölkerung möchte keine Kohleenergie. Trotzdem boxt das die Politik hier einfach durch. Und da muss sich definitiv was ändern.
Wir stehen hier mitten auf dem Hof meiner Familie. Mein Name ist Norbert Winzen. Ich bin einer von 11 Winzen, die hier leben. Ja, der Hof ist 150 Jahre alt, denkmalgeschützt. Das heißt, wir durften in der Vergangenheit nichts verändern. Das wird natürlich in den nächsten Jahren sich dramatisch ändern, weil es halt abgerissen wird.
Ich bin auf dem Bauernhof von Norbert Winzen. Von außen sieht er aus wie ein altes, sehr langes Reihenhaus, das sich wie jedes andere im Dorf zwischen die Backsteinfassaden rechts und links zwängt. Ja, und hier drinnen ist es eher ein kleines Paradies. Ein großer quadratischer Hof, rechts, links, hinter uns Wohngebäude aus alten Backsteinen. Ja, und vor uns eine Scheune mit offenem Portal in der Mitte. Einen kleinen Pferdestall, den gibt es noch mit 3 Ponys und dahinter das Grün der Wiesen.
Ich bin ja mit 4 weiteren Geschwistern aufgewachsen und das war halt immer traumhaft geschützt. Das hat schon was und das werden wir halt verlieren und werden wir auch nicht mehr neu irgendwo finden, das ist schon klar. Wir werden hier entschädigt. Das, was uns angeboten wurde, war ein Achtel der Fläche, die wir jetzt hier haben. Also von daher kann man sich leicht ausrechnen mit 11 Personen. Wenn man dieses Modell Großfamilie weiterleben will, und das hatten wir eigentlich vor, dann wird es schwierig.
Also Sie leben als Großfamilie hier mit 11 Personen?
Genau. Wir haben es halt selbstbestimmt so gewählt, dass wir so leben wollen und das wird uns halt genommen.
Norbert Winzens Hof steht in Kainberg, ungefähr 20 Kilometer vom Hambacher Forst entfernt. Aber genau wie der Wald wird dieses Dorf in den nächsten 1-2 Jahren wohl weg sein. Kainberg ist der letzte noch bewohnte Ort vor dem Baggerloch. Wir gehen jetzt durch die Scheune und kommen auf einen Kiesweg, der hier die Wiesen- und Rapsfelder teilt. Ja, und da vorne, ich würde sagen 500 Meter vor uns, enden die Felder. Da vorne ist der Bagger.
Genau.
Sieht
ihn. Ja.
Ein paar hundert Meter.
Genau.
So, jetzt ist dieses Dorf, Kainberg, ist es quasi das letzte vor dem Loch, das nächste, das weggebaggert werden sollte. Jetzt wird das Ganze konkreter. Was macht das mit Ihnen und auch mit Ihrer Familie?
Es ist einfach, glaube ich, wenn man von außen auf dieses Dorf guckt, nicht so ganz nachvollziehbar, weil man denkt, das ist mitten in Deutschland, mitten in Nordrhein-Westfalen, in einem hochentwickelten Land und wir werden vertrieben von einer Technologie, die nachweislich keine Zukunft hat. Also es geht nur noch um Jahre. Nicht umsonst tagt jetzt gerade da eine Kommission, die der Bundesregierung ein Enddatum vorschlagen soll. Das ist emotional eine Achterbahn, weil man natürlich seit 30 Jahren immer wieder hört, nein, die kommen gar nicht mehr bis hier. Und jetzt stehen die Bagger aber da. Man sieht jeden Tag, wie es näher kommt und hört, dass im ganzen Dorf nur dieses eine Thema seit Jahren ist. Es geht immer nur um dieses Thema. Hast du schon verkauft? Was machst du? Wo gehst du hin? Und man weiß ja aus anderen schon umgesiedelten Dörfern, dass längst nicht alle mitziehen in dieses neue Dorf. Das heißt, die Gemeinschaft ist definitiv zerrissen und das ist emotional extrem. Also meine Mutter ist 73, hat seit ihrer Geburt nur in diesem Ort gelebt und ist auch nie rausgekommen. Für die ist es unvorstellbar, in einem modernen Stadthaus zu leben oder in einer Wohnsiedlung, die retortenmäßig da hochgezogen worden ist.
Wenn der Bürgersteig fährt, dann kommt einer aus der Tür raus, und dann sieht man
Hier draußen auf der Straße ist der Nachbar von Norbert Vincent zu uns gestoßen, Ingo Bajake. Ja, und die beiden sind sowas wie die letzte Bastion des Widerstandes von Kahenberg. Sie versuchen, andere zu überzeugen, ihr Haus noch nicht an RWE zu verkaufen. Und sie machen historische Führung durch ihr Dorf. 893 wurde es gegründet.
Wir stehen jetzt vor diesem Riesenschritt, dieses Dorf zu verlassen. Und hoffen natürlich, dass wir vielleicht ein bisschen noch etwas erreichen können, dass wenigstens vielleicht dieser Ort noch erhalten bleibt. 60% dieser Leute haben ja schon Verträge mit RWE abgeschlossen und wandern langsam Richtung Kernstadt ab. Das wird praktisch so ein Trabant von Erkelenz. Hier sind wir ja auf einem schönen Dorf. Wir haben hier einen Wald, wir haben Felder und das wird uns alles genommen.
Jetzt gibt es im Hambacher Forst massiven Widerstand, Protest gegen die Abholzung des Waldes. Wenn man jetzt hier mit den Leuten, die umgesiedelt werden, spricht oder sich damit befasst, da gibt es wenig Protest, wenig Widerstand. Warum ist das eigentlich so?
Der Hambacher Wald hat einen großen Vorteil. Er ist immer wieder aufgefrischt worden mit neuen Leuten. Die Menschen, die hier leben, das sind Menschen, die hier seit Generationen leben. Wenn sie 30 Jahre lang diesen Kampf haben und immer wieder hören, wir stoppen das Ding doch und dann wird doch wieder was zurückgenommen. Die Menschen sind einfach völlig erschöpft. Die wollen einfach ihren Frieden haben. Und ich kann jeden gut verstehen, der sagt, ich kann das nicht mehr tragen. Dann ziehe ich halt an einen Ort, der vielleicht nicht mein Zuhause ist in dem Sinne. Aber ich kann diesen Schmerz einfach nicht mehr ertragen.
Ein Geisterdorf wie das benachbarte Immerath, wo bis auf eine Familie schon alle weggezogen sind, das ist Kahenberg noch nicht. Aber auch hier in der Holzweiler Straße sind in jedem zweiten Haus die Rollos runtergezogen. Vor manchen wurden auf dem Bürgersteig Löcher ausgehoben. Da wurden schon mal Strom und Wasser abgeklemmt.
Das Schlimme ist, man geht ja durch den Ort, da hinten wohnt ein Mann, der ist 91 Jahre alt. Der sagt, was soll ich machen? Ich kann doch nicht mehr neu bauen. Der sagt, ja, es ist ja nicht mehr lang, vielleicht sterbe ich ja. Und ganz kurios, mein Vater, den hatte ich letztes Jahr, habe ich dem gesagt, ja, du musst mal gucken, wo du hin willst am neuen Standort. Da hat er zu mir gesagt, ich ziehe da nicht hin, ich ziehe unter die Erde. Und 4 Wochen später hat er das wahrgemacht und ist gestorben.
Ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite, dort, wo die Protestierenden, die Baumbesetzer nicht hinkommen zurzeit, nicht hingehen. An der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler, am größten Loch Europas. RWE, der Konzern, hat hier eine Aussichtsplattform hingestellt für die Tagebautouristen. Man kann hier auf diesem sogenannten Skywalk bis an den Rand des Tagebaus gehen. Das ist hier so 20, 30 Meter über dem Boden und blickt in eine Mondlandschaft. Ich bin verabredet mit Arthur Oster, er ist Bergbauingenieur und war vor seiner Rente 2012 Chef des benachbarten Tagebaus. Wenn Sie hier vor diesem Loch stehen, würden Sie sagen, das ist ja so ein bisschen auch Ihre Heimat, das, was Sie da sehen?
Ja, das sehe ich so. Ich bin hier seit fast 40 Jahren, habe diese Gegend hier schätzen und lieben gelernt. Tagebau, Bergbautechnik, Rekultivierung gehört ja mit dazu. Ich konzentriere mich weniger auf das Loch, also auf die herrlichen Rekultivierungen, auch auf den Wohlstand, den dieser Bergbau, der Braunkohlenbergbau hier gebracht hat.
Jetzt tagt ja gerade oder in diesen Wochen und Monaten die Braunkohlekommission. Viele haben gesagt, okay, sollte man nicht in dieser Zeit ein Moratorium der Rodung des Hambacher Forstes durchsetzen?
Die Rodung des Hambacher Forstes hat mit der Arbeit der Kohlekommission und der Fragestellung, die dort gestellt wird, wie will man aus der Steinkohle, aus der Braunkohle aussteigen, nichts gemein. Das, was die Rodung Hambach ist, ist ein kurzfristiges Ziel, welches aus meiner Sicht zwingend umzusetzen ist. Der Tagebau steht jetzt am Rand dieses Hambacher Forstes. Und wenn er nicht stillgesetzt werden soll, und aus meiner Sicht wäre das nicht richtig, ihn stillzusetzen, er würde kurzfristig stillgesetzt. Das ist nicht die Fragestellung, die in der Kommission in Berlin gestellt wird. Die unterhalten sich über langfristige Ausstiegsszenarien.
Was halten Sie von den Baumbesetzern?
Ich halte die Baumbesetzer, diese ganze Szenerie, für eine sehr, sehr ungute. Hier wird Schritt für Schritt das Gewaltmonopol des Staates aufgelöst. Es ist hier ein rechtsfreier Raum. Ich halte die Menschen auch nicht für Aktivisten. Ich habe da oder hätte andere Bezeichnungen für sie. Hier wird mittlerweile, sind Gewalttaten, sind Straftaten an der Tagesordnung. Das ist aus meiner Sicht nicht zulässig, was unseren Staat und unser Staatsgebilde auch angeht.
Aber nicht alle üben ja Gewalt aus dort. Es sind ja auch viele friedlich.
Die meisten, die dort unterwegs sind, sind eben nicht mehr friedlich. Hier werden tätliche Angriffe auf die Polizei geführt. Ich halte das für ein Unding hier in unserem Rechtsstaat.
Das ist jetzt 3 Tage nach meinem ersten Besuch im Hambacher Forst. Ich bin jetzt wieder auf dem Waldweg, auf dem Weg nach Gallien. Und in diesen letzten 2,5, 3 Tagen hat sich hier was getan. Die Polizei war mit Sicherheitskräften von RWE im Wald, um, wie sie sagt, RWE dabei zu sichern, die Waldwege frei zu machen von Barrieren. Heute sind viel mehr Leute hier im Wald. Menschen aus den umliegenden Dörfern und auch Städten, die aus Solidarität hierher gekommen sind. Solidarität mit den Waldbewohnern. Einige der Waldbewohner sitzen auf dem Waldboden, kochen sich was über offenem Feuer. Und auch Kiesel ist dabei.
Magst du kurz mit mir sprechen? Ganz kurz. Eigentlich mache ich gerade Feierabend.
Vielleicht kannst du mir mal erzählen, ich war Montagabend hier bis Dienstag früh, was seitdem hier passiert ist.
Naja, die sind jetzt zweimal reingestürmt. RWE, Sicherheitsangestellte, geschützt von der Polizei und haben hier eigentlich alles zerkloppt, was irgendwie in deren Reichweite ist. Das war eine Aktion, um den Wald wieder sauber zu machen und Müll rauszuholen. Danach sieht es halt nicht aus. Es ist eigentlich jetzt alles voller zerschreddert. Sie sind dann am Ende sind sie über alles nochmal mit so einem Häcksler gefahren. Alles voll mit Glasscherben und Plastikplansplittern sind so. Die Plattform, das war eigentlich unsere Vorratskammer. Und da sind sie dann heute Morgen so lange mit dem Bulldozer gegengefahren, bis das Ding nachgegeben hat und dann halt zu Boden gekracht ist. Und dann haben sie es mit der Kettensäge, haben sie es dann noch alles klein gesägt.
Das ist ja hier dein Zuhause.
Genau, also ich habe auch viel halt irgendwie versucht, mit den Leuten da unten zu kommunizieren. Wie fühlt sich das an? Ich meine, die kommen rein und zerstören halt das Wohnzimmer von anderen Leuten und sie zerstören die Lebensräume von anderen Leuten. Und das alles angeblich irgendwie im Sinne von einem Allgemeinwohl für Deutschland.
Was würdest du tun, wenn das hier geräumt würde? Wo würdest du hingehen?
Ich habe konkrete Pläne, wo ich hingehen werde, wenn es geräumt ist. In ganz Europa gibt es viel Umweltzerstörung. Es gibt in mehreren Ländern werden auch neue Minen eröffnet. In Frankreich, in England gibt es viel Betätigungsfelder.
Lange Zeit wurde ihnen vorgeworfen, sie seien unpolitisch. Aber stimmt dieses Vorurteil über die Generation der Millennials, denjenigen also, die um das Jahr 2000 geboren wurden? Und was sagen die verschiedenen Formen der Gegenwehr über unsere Gesellschaft aus? Manfred Götzke im Gespräch mit dem Protestforscher Simon Theune.
Herr Theune, wir sprechen gerade in einer Situation, wo der Hambacher Forst geräumt wird von der Polizei. Hat dieser Protest irgendetwas gebracht oder wird er irgendwas gebracht haben?
Ja, es ist natürlich schwierig im Sinne von einer Live-Soziologie, das jetzt zu kommentieren, was da passiert. Aber jeder Protest hinterlässt Spuren, ob das nun bei den Menschen ist, die daran beteiligt sind, oder in der Landschaft, weil bestimmte Entscheidungen durchgesetzt werden oder verhindert werden. Aber natürlich auch im politischen und gesellschaftlichen Gedächtnis.
Wenn Sie jetzt auf dieses aktuelle Geschehen blicken würden, also welche Spuren wird der Protest im Hambacher Forst hinterlassen?
Was das bedeutet für die Situation der RWE und im Hambacher Forst, das ist überhaupt nicht absehbar. Es kann sein, dass das zurückschlägt auf die, die jetzt die Räumung anordnen oder beziehungsweise durchgesetzt haben, dass die öffentliche Wahrnehmung dieser Räumung so negativ ist, dass das für RWE unter Umständen besser gewesen wäre, das nicht gemacht zu haben, weil zum Beispiel Stromkunden entscheiden, dass sie nicht mehr bei RWE Strom beziehen wollen. Oder weil einfach der Imageschaden so groß ist, weil RWE damit auch den Blick darauf lenkt, dass sie eben mit Braunkohleverstromung nach wie vor den Großteil ihres Stroms erzeugen. Und dass sozusagen das Problem, auf das die Besetzerinnen hinweisen, ja nicht behoben ist dadurch, dass sie weg sind.
Aus meiner Sicht erleben wir gerade so eine neue Zeit des Protestes. Wir haben den Hambacher Forst, wir haben vor ein paar Monaten die Seebrücke gehabt oder immer noch mit Demonstrationen, Ausschreitungen, auch Proteste, Demonstrationen wie in Chemnitz. Ist 2018 das neue Jahr des Protestes?
Das ist immer sehr stark davon abhängig, wo gerade der Scheinwerfer hinfällt. Also Proteste sind eigentlich ein recht stetiges Element in der Demokratie und es gibt mal Jahre, wo das ein bisschen mehr ist und Jahre, wo das ein bisschen weniger ist, aber ein Großteil der Proteste ist einfach unsichtbar, weil er in der Medienberichterstattung nicht auftaucht. Was sich ändert, ist die Frage, wofür gehen die Leute eigentlich auf die Straße? Also in den 60er Jahren waren das vor allen Dingen soziale Themen, auch sehr stark beherrscht von Gewerkschaften, von der SPD. Das ist heute viel weniger der Fall. Also es gab sozusagen seit 68, seit Protest stärker sich auch verbürgerlicht hat, hat sich auch das Themenspektrum verschoben. Also da geht es sehr viel stärker um Menschenrechte, um Umwelt, um Gleichstellung, Frieden, Krieg und Frieden. Das sind Themen, die sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt sind in den letzten Jahren und nicht mehr die Brot- und Butter-Themen wie in den 60er, 50er Jahren.
Wann wird aus Protest, wann wird aus Demonstration eine Bewegung?
Also es muss dauerhaft bestehende Strukturen geben. Das kann alles sein von einer Facebook-Gruppe bis hin zu einer politischen Organisation, die dauerhaft tätig ist, die sich entscheidet, wir wollen dafür sorgen, dass mit dem Mittel des Protestes dieses Thema aufgebracht und in Erinnerung gerufen wird. Und von der politischen Bewegung sprechen wir dann, wenn das nicht nur eine Gruppe ist, sondern wenn das eben ein Netzwerk ist von unterschiedlichen Gruppen, die auch ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben können oder ganz unterschiedliche Strategien, aber im Grunde genommen in einer Frage vereint sind, nämlich sozusagen ein größeres Thema des sozialen Wandels oder eines politischen Problems auf die Tagesordnung setzen wollen. Und das sind eben meistens große Themen, Umweltverschmutzung, Frauenrechte oder eben jetzt neu Migration.
Migration haben Sie genannt, also gibt es da jetzt eine neue rechte Bewegung, die mit Pegida mit entstanden ist auf der einen Seite?
Was mit Pegida passiert ist, ist, dass das Deutungsmuster, die vorher gesellschaftlich schon vorhanden waren, einen neuen Ort bekommen haben und sozusagen einen symbolischen Ort. Die Tatsache, dass man Pegida sagt, genügt schon, um die unterschiedlichen Vorstellungen und Deutungen, die da vorgebracht werden, auf den Punkt zu bringen. Also man hat sofort ein Bild davon im Kopf. Insofern ist Pegida selbst eigentlich auch ein Beispiel für einen gelungenen Versuch, eine Deutung in der Gesellschaft mehr Platz einzuräumen. Dadurch, dass die Reaktion auf Pegida war, wir müssen die Sorgen der Menschen, die da auf der Straße sind, ernst nehmen, wollen aber nichts mit den Organisatoren zu tun haben. Das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen die Forderungen von Pegida und später von der AfD auch in anderen politischen Parteien aufgenommen worden sind und die Zielrichtung von Pegida einfach offizielle Regierungspolitik geworden ist mit einer weiteren Einschränkung des Asylrechts. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass auch Pegida, die AfD, deutlich mehr Legitimität bekommen haben. Ist sozusagen zu keinem Zeitpunkt benannt worden, dass Pegida eine völkische, rassistische Agenda hat. Und wenn das sozusagen früher signalisiert worden wäre, dann hätte sich Pegida auch anders entwickelt.
Den Millennials, also den heute um die 20-Jährigen, dem wurde lange vorgeworfen, sie seien zu unpolitisch, hedonistisch oder wahlweise auch karrieristisch. War das immer falsch oder müssen wir jetzt durch diese neuen Proteste, Seebrücke, Hambacher Forst, vielleicht auch die jungen Leute, die in Chemnitz mitlaufen, müssen wir dieses Bild revidieren?
Die Tatsache ist ja, ein großer Teil der Menschen ist gerade nicht auf Demonstration, sondern das ist ein Fünftel bis ein Drittel so ungefähr, die sagen, je nachdem, wie man die Frage stellt, ich war schon mal bei einer Demonstration oder ich würde auf eine Demonstration gehen. Ein Großteil der Menschen ist, was das angeht, politisch apathisch. Und es ist nicht so, dass Jugendliche weniger aktiv sind, sondern sie sind im Durchschnitt eher auf der Straße als Ältere. Wobei sich das auch ein bisschen verändert. Also die Generation ab 60 war früher fast gar nicht bei Protesten anzutreffen und das hat sich deutlich verschoben. Also da gibt es biografisch die Erfahrung von Protest in den 80er Jahren. Das ist für die Leute selbstverständlich, einfach heute auch bei Protesten dabei zu sein, wenn das sozusagen Themen sind, die sie bewegen. Insofern hat es noch nie gestimmt mit der unpolitischen Jugend und es stimmt auch jetzt nicht. Was wahrscheinlich sozusagen Verwirrungen auslöst oder Fragezeichen lässt, ist die Art, in der Protest organisiert wird heute. Also dass viel mehr politische Artikulation zum Beispiel über soziale Medien stattfindet, das wird von einigen Leuten noch nicht so richtig anerkannt als politisches Engagement. Also, dass man einfach nur ein Like auf Facebook verteilt oder so, das wird ja zum Teil auch lächerlich gemacht und nicht als politisches Engagement anerkannt. Aber es ist eine Erweiterung des Repertoires, mit dem man sich politisch ausdrücken kann.
Wenn man sein Facebook-Profil, sein Bild ändert und da irgendwie Hashtag Wir sind mehr draufpappt, dann ist das schon politischer Protest?
Das ist kein politischer Protest, weil man das ja erstmal isoliert macht. Das ist eine politische Äußerung, eine Meinungsäußerung. Aber das ist eine Vorform, also es ist ein politisches Engagement, das eine Vorform sein kann von politischem Protest und sozusagen eine Form des Einstiegs in andere Formen des Engagements.
Da sind wir jetzt schon bei dem Thema, wie sich politische Protestformen, ja Protest insgesamt, die Protestkultur verändert hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Was sind da für Sie die prägendsten Veränderungen?
Die Tatsache, dass ein Protest heutzutage live über soziale Medien verbreitet werden kann, dass es sozusagen auch eine direkte Reaktion gibt vom politischen Gegner oder von der Polizei, aber auch von den Medien, die ein Thema aufnehmen, weil es gerade in sozialen Medien präsent ist. Das würde ich schon sagen, ist eine wesentliche Veränderung. Auch verändert es die Art, in der Protest organisiert wird. Menschen, die sich im realen Leben noch nicht getroffen haben, verabreden sich zum Protest und organisieren diesen Protest auch über Facebook. Auch die Tatsache, dass immer weniger dauerhaft aktive Gruppen an Protest beteiligt sind, organisieren nach wie vor den Großteil der Proteste. Aber es gibt eben immer mehr Proteste, die auch spontan durch Freundeskreise zustande kommen, wo sich eine Organisationsgruppe findet, die danach aber dann auch wieder zerfällt und sich mit was anderem beschäftigt. Also die Art, wie sich die Menschen organisieren, hat sich auch stark verändert. Dass es bei einer Demonstration Fahnen gibt, Transparente, Sitzblockaden, da gibt es sozusagen ein Muster, nach denen die ablaufen, auf die man sich auch vorbereitet in Trainings im Vorfeld. Das hat auch den Vorteil, dass sozusagen relativ berechenbar ist, wie Protest abläuft. Wenn diese Grenzen in Frage gestellt werden, dann wird die Situation sehr viel unkontrollierbar. Das ist zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg passiert. Da haben sowohl die Demonstrierenden als auch die beteiligten Polizisten festgestellt, ich kann mich nicht mehr drauf verlassen. In Deutschland bleibt bei einer Demonstration niemand auf der Straße liegen. Und deswegen, weil man nicht genau wusste, was passiert auf der Gegenseite, wurde alles ausgelegt als eine Vorbereitung von Gewalt. Und insofern ist diese Gewalteskalation auch dadurch zustande gekommen, dass eben diese Grenzen in Frage gestellt waren.
Ist dann ein Protest besonders erfolgreich, also wenn man die Grenzen testet oder überschreitet?
Das Überschreiten von Grenzen ist sozusagen im Protest mit angelegt, weil Protest von sich aus keine Ressourcen hat, um öffentlich wirksam zu werden. Und deswegen ist das Überschreiten von Grenzen immer eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren und damit auch Sichtbarkeit zu bekommen. Ob das jetzt verbale Grenzen sind oder legale Grenzen, das sind alles sozusagen Aspekte, die bei der Organisation von Protesten eine Rolle spielen. Aber es gibt auch Situationen, wo Grenzen spontan überschritten werden, einfach weil die Beteiligten das in der Situation so wahrnehmen, dass sie gar keine andere Wahl haben, als sich so zu verhalten.
Jetzt haben wir 2018, 50 Jahre 68. Was unterscheidet die Enkelkinder der Protestler von damals, der 68er?
Das Offensichtlichste ist, glaube ich, der utopische Überschuss. 1968 sind die Jugendlichen auf die Straße gegangen mit dem Ziel vor Augen, sie wollen eine grundsätzlich andere Gesellschaft, einen Rätesozialismus, einen demokratischen Sozialismus, auf jeden Fall ein nicht kapitalistisches System. Auch die Wahrnehmung, dass es einen historischen Moment gibt, um das umzusetzen, den gibt es heute nicht mehr. Also das war 68 auch deutlich anders. Da war die Vorstellung, dass man eine Avantgarde ist für eine revolutionäre Bewegung, die auch irgendwann in den kapitalistischen Ländern des Westens ankommen würde. Auch bestärkt durch den französischen Mai 68, wo tatsächlich der Notstand ausgerufen wurde und der Präsident für kurze Zeit ins Exil gegangen ist. Da hatte man das Gefühl, man kann die Machtfrage stellen. Und das ist tatsächlich bei sozusagen Protest von links heute nicht der Fall.
Ist vielleicht auch ein großer und wichtiger Unterschied, dass es an den charismatischen Köpfen fehlt, also an den Dutschkes, Kohn, Benditz heute?
Ob die tatsächlich fehlen, ist auch eine politische Entscheidung, eben nicht einzelnen Personen die Repräsentation einer Bewegung zu überlassen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das hat sich vor allen Dingen aus der Kritik der Frauenbewegung in den 70er Jahren entwickelt. Die Wahrnehmung, dass sozusagen niemand für den anderen sprechen soll. Aber das ist auch
das ein Protest schwächer?
Das würde ich nicht sagen. Dass politische Bewegungen dadurch schwächer werden, wenn sie eben diese zentralen Figuren nicht nach vorne stellen. Anti-Atom-Bewegung ist ein gutes Beispiel. Da gab es lokal einzelne Personen, die wichtig waren, auch für den sozialen Zusammenhang vor Ort. Aber es war nicht so, dass die Bewegung mit einer Person oder mit wenigen Personen verbunden worden ist.
Mir ist das im Hambacher Forst aufgefallen, dass die einzelnen Protestierenden gesagt haben, jeder spricht für sich. Wir haben auch unterschiedliche Formen des Protestes hier entwickelt. Da würden Sie gar nicht sagen, das ist irgendwie was Neues. Das ist schon in den 80er Jahren entstanden oder 70er Jahren sogar.
Das ist gar nichts Neues, nee. Das ist jetzt aber auch eine spezifische Strömung in der radikalen Linken, die gerade besonders großen Wert darauf legen, dass nicht einzelne Personen im Vordergrund stehen, sondern dass in der Form, wie sie sich selbst organisieren, auch schon zum Tragen kommt, dass sie eine andere Form des Zusammenlebens in Zukunft sich vorstellen. Also die Tatsache, dass wir uns selbst hierarchiearm oder hierarchiefrei organisieren, soll zeigen, dass Gesellschaft nicht so funktionieren muss.
Wir sprechen auch wir hier in unserem Gespräch immer von Protestkultur. Also ist Protest eine bestimmte Kulturform?
Kulturform beschreibt es eigentlich ganz gut, weil das ist eben ein gesellschaftlich überliefertes Instrumentarium, um Widerspruch zum Ausdruck zu bringen, die auch kulturell tradiert wird. Ich weiß, wenn ich mit einer Regierung unzufrieden bin, ich kann einen Protest organisieren. Ich weiß mehr oder weniger, wie das dann aussieht, wenn ich den Protest organisiere. Ich habe Bilder davon im Kopf, wie Protest organisiert wird und ein Bezugssystem, das eben auch dadurch, dass es tagtäglich praktiziert wird, auch wachgehalten wird und wieder erneuert und immer auch wieder leicht verändert wird.
Und es gibt auch eine Dramaturgie.
Nicht immer, aber bei vielen Protesten ist das so, ja. Also das ist immer davon abhängig, wie der Protest jetzt konkret aussieht. Wenn wir über Protest reden, haben wir erstmal konfliktreiche Proteste im Kopf, wo ja Spannung in der Luft liegt. Aber bei den allermeisten Protesten ist das gar nicht der Fall, sondern da hat man den Protest angemeldet, da kommen zwei Polizisten dabei, um im Zweifelsfall den Verkehr zu regeln. Die Leute, die ich mobilisieren konnte, sind bei dieser Demonstration vielleicht 20, 30. Man hält seine Reden, man zeigt seine Plakate und geht danach nach Hause. So laufen die allermeisten Proteste ab.
Und dann haben wir einen Protest, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, wie im Hambacher Forst, mit einem klaren Endpunkt, den ja jeder schon im Kopf hat, wie es dann am Ende ablaufen wird. Also da gibt es eine klarere Dramaturgie.
Das gibt sozusagen Dramaturgien, wo einfach auch mehr Dramatik drin ist, wo ein Konflikt absehbar sich entfaltet. Das ist im Hambacher Forst so, das war bei Stuttgart 21 so, wo klar war, in dem Moment, wo die Bagger anfangen oder wo die Bäume gefällt werden, wird dieser latente Konflikt auch offensichtlich werden. Und da wird es eine konkrete Auseinandersetzung geben zwischen den Leuten, die die Bäume beschützen wollen, und der Polizei. Und genauso ist es jetzt im Hambacher Forst, dass auf diese Konfrontation hin aller ausgerichtet sind. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Besetzerinnen, dass das nicht unbedingt das beste Ende ist für sie, sondern für sie wäre natürlich die beste Lösung gewesen, wenn RWE sich zurückzieht und den Hambacher Forst in Ruhe lässt. Aber das war nicht die wahrscheinlichste.
Simon Theune, Leiter des Zentrums für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Der Kampf um die Kohle und Deutschlands Protestkultur. Die Mikrokosmos-Reportage entstand 2 Tage, bevor der freie Journalist Steffen Mein bei seinen Recherchen im Hambacher Forst zu Tode stürzte. Redaktion Anna Seibt, Ton Martin Eichberg, mein Name ist Manfred Götzke. Produktion Deutschlandfunk 2018.